vorausgesetzt, man würde dir das Geld ja schenken, würdest du lieber mit 1000 Euro im KDW einkaufen gehen oder für 500 Euro im Dussmann?
Ah, beides ja verlockend. Und ich würde mich entscheiden für Dussmann.
Hallo Monique.
Hallo Harry.
Ist das eigentlich komisch, wenn wir zu unserer eigenen Jingle-Musik schon so fröhlich wippen?
Ja, solange du nicht ekstatisch durch den Raum tanzt.
Nackt.
Das hast du jetzt gesagt.
Nein, das will ich nicht tun.
Erzeug keine Schreckensbilder bei den Zuhörern.
Herzlich willkommen, Zuschauer. Zuhörer ist das Stichwort zu unserem Podcast Sag du mal. Heute am 20. Mai 2021. Ich habe gleich am Anfang dran gedacht, das zu sagen. Und Kollege Notizblock hat mir geholfen.
Hast du auch auf ein Häkchen gesetzt?
Ah, das mache ich nachher, sonst klickt und klackert das jetzt die ganze Zeit.
Du willst nicht so zwanghaft sein.
Genau. Wir haben ja, nicht gleich über Rückmeldungen sprechen, weil da müsste ich ja den Hörer-Post-Jingle starten. Ich will jetzt nicht schon wieder gleich den nächsten Jingle starten. Aber wie war denn deine Woche?
Die war eigentlich ganz gut. Wir hatten ja Besuch.
Besuch? Ach so.
Ja, das war noch übers Wochenende und das war ein lustiger, kurzweiliger Besuch aus Wien. Und das hat uns ins Havelland geführt, in die Kirschblüte. Das waren,
als wir beim Bauer einkaufen waren.
Ansonsten habe ich mich ein bisschen um eins der 5000 Referate gekümmert, die mich gerade etwas in Beschlag nehmen. In dem Fall war es die Genetik der Schizophrenie, auch ein very special interest. Jetzt bin ich gerade bei Lernstörungen und Diagnostik und Intelligenzminderung dran.
Kannst du dir den drei Halbsätzen sagen, was die Genetik der Schizophrenie auszeichnet?
Ja, na, wir wissen schon seit 120 Jahren, dass das leider ziemlich stark vererbt wird, aber man.
Was wird stark vererbt?
Die Neigung zur Schizophrenie.
Was genau ist eigentlich Schizophrenie?
Das ist das, wenn du des Nachts von Männern in weißen Kitteln und Zahnbürsten verfolgt wirst oder glaubst, dass dein Nachbar von der CIA ist und dich abhört. Also lauter so Wahnvorstellungen, so paranoide Geschichten, Wahrnehmungsverzerrungen, solche Dinge.
Und das ist genetisch vererbbar?
Ja.
Ui.
Also wenn...
Das ist ja aber echt eine beschissene Feststellung.
Ja, ist blöd. Spontan tritt es immer nur bei maximal 1% der Bevölkerung auf. Aber wenn jetzt Verwandten ersten Grades, also Eltern, schon betroffen waren, dann steigt das Risiko rapide an. Ja, und dann hat man jetzt mit der Genforschung ja ein bisschen mehr zu untersuchen. Und da zeigt sich, es gibt 108 Pünktchen auf den ganzen Genen, die im Verdacht stehen. Und... ja, aber nix so richtig weiß man nicht. Es hilft im Grunde nichts.
Okay, und da hast du jetzt ein, ich wollte gerade sagen, helf mir mal das deutsche Wort.
Referat.
Referat, danke. Ja. Hast du ein Referat gehalten?
Genau.
Ist das eigentlich, also wir können, ich habe es schon mal gesagt, wir wohnen hier im Garten. Und so
im
wie man
Garten.
Wir wohnen hier auf so einem Gartengrundstück und so wie man natürlich wunderbar bei uns reingucken kann, gibt natürlich die Logik der Fenster auch her, dass wir wunderbar rausgucken können. Und wir haben diverseste Nachbarn im Haus, aber die einzigen, die draußen telefonieren und rauchen, sind Asiaten.
Gerne auch
ich darf
mit
das sagen als Schlitzauge.
Mit Cocktailglas. Ja, da hat gerne mal, ich glaube, das ist so Aprikofarben, das sieht immer nach Aperol Spritz oder so aus.
Ja, und der eine traut sich irgendwie immer nicht zu Hause zu telefonieren, der telefoniert einfach immer nur draußen und läuft dabei wichtig umher und weiß nicht, dass ich Koreanisch spreche, ein bisschen zumindest, und labert dann Koreanisch mal weiter, weil er ist offensichtlich Koreaner. Du hast ja schon mal vermutet, der kommt von den Nordkoreanern, ne?
Er ist bestimmt ein Spion, ja.
Ein Spion. Aber, und der andere, der ist noch ein bisschen unscheinbar, deutlich jünger. Der guckt immer so ganz intensiv in sein Handy und raucht dabei, ne?
Genau.
Räumt aber ganz brav seine Zigaretten auf.
Mhm.
Das muss man sagen. Egal. Neben dem, dass es diese Woche also wirklich viele Nachrichten gab, unter anderem ist unser letzter Podcast, man kann es nicht anders sagen, durch die Decke gegangen. Ich weiß ja, du willst ja nicht, dass ich viele Statistiken bringe. Bringe ich jetzt auch keine, außer der, dass ich sage, der ist sowas durch die Decke gegangen, dass der innerhalb einer Woche eine Steigerungsrate hatte, also dreimal so hoch wie alle anderen. Was mich jetzt zu folgender Frage eigentlich bringt. Klar haben wir ja aktuell noch von Tag zu Tag, von Woche zu Woche neue Hörer. Das ist ja auch schön. Wir gewinnen dann aber an Hörer dazu. Deswegen ist es logisch, dass neuere Podcasts mehr Hörer haben.
Es sind mehr Geburten als Todesfälle.
Noch sieht es so aus, ja. Mhm. Aber ich frage mich natürlich an der anderen Stelle, liegt es auch vielleicht am Themenmix? Weil der letzte Podcast war mit Sicherheit der Podcast, wo der Anteil, der nicht Thailand, Bangkok, Berlin spezifisch war, am höchsten war. Also wir haben mehr über Politik, Gesellschaft, Kritik, sonstige Dinge gesprochen als sonst. Mhm. Deutlich 60%, würde ich sagen, zeitlich betrachtet. Und da stelle ich mir die Frage, ob das daran liegt.
Und hast du auch eine Antwort gefunden?
Na, ich stelle sie. Oh, das ist ein Podcast. Weißt du, wir unterhalten uns und dann stelle ich so eine Frage in den Raum. Dann ist es natürlich auch nett, wenn du dann auch, auch was dazu sagst.
Also auch wie mir wird die Frage gestellt. Ich habe keine Idee, ob das dann einen Zusammenhang gibt.
Ja. Das ist vielleicht ja schön. Sind wir fertig mit Body. Ich danke euch. Ich lasse den Jingle wieder laufen. Ja, da sind wir an dieser Stelle beendet. Nein. Also ich glaube schon.
Okay.
Dass die Leute quasi. Das ist
ja doch eine Antwort für dich.
Ja, ich sagte, ich glaube schon, aber ich wollte jetzt erstmal deine Antwort hören, bevor ich jetzt hier das Labern anfange.
Aber ich bin ja nicht der Stratege von uns beiden.
Okay. Das heißt, du lebst einfach in den Tag hinein.
Genau.
Okay, das ist auch gut. Das wäre jetzt nicht meins, aber ist ja in Ordnung. Das andere, was wir auch als besondere Nachricht bekommen haben, das war jetzt für mich nicht so schön, ist unser Endurance-Rennen für das Team Tralala am kommenden Wochenende fällt aus.
Oh je.
Das war nicht ganz überraschend. Ich habe schon ein bisschen damit gerechnet, dass aufgrund der Covid-Lage das zuständige Ordnungsamt der Uckermark quasi diese Rennveranstaltung nicht genehmigt hat. Aber ich bin schon ein bisschen traurig. Der Wetterbericht hilft mir allerdings, weil es ist ja wirklich, es sind 14, 15 Grad und Regen angesagt.
Gemütlich.
Ja, und es wären 6-Stunden-Rennen gewesen. Ich bin ja mit einem Freund, mit Rennfahrer quasi in einem Team und da haben wir auch Helfer. Und da fahren wir ja dann auf einer Rennstrecke. In dem Fall ist das ein ehemaliger russischer Militärflughafen, den man jetzt
auch entsprechend abgelegen, wirklich im Nirgendwo.
Mitten in der Pampa.
Genau, da muss dann auch der Hubschrauber kommen, wenn mal was passiert.
Ja, da kommt er, ja genau. Der kommt deswegen häufiger, als es eigentlich notwendig wäre, weil die Sanitäter halt schnell, jetzt denken alle, um Gottes, das ist ein ganz gefährlicher Sport.
Es gibt schon ungefährlichere.
Ja, sicher, klar. Schachspielen, das tun wir ja auch, genau. Ja. Da fallen einem höchstens mal die Figuren auf dem C. Und dieses Endurance-Rennen heißt ja, dass man dann in dem Fall 6 Stunden fährt in einem Team. Mindestens zwei Fahrer, dürfen auch 3 oder 4 sein. Wir sind nur zu zweit, weil der Dario und ich gesagt haben, uns macht das halt Spaß.
Ich weiß immer nicht, wie schlau das eigentlich ist, nur zu zweit zu fahren, weil schlau. Ihr dann schon ein bisschen, ihr müsst ja dann, glaube ich, ein bisschen seltener wechseln als die Teams, die
deutlich
mehr
seltener natürlich
fahren. Klar. Da gewinnt man Zeit, aber ihr seid auch einfach ausgelaugter als alle anderen.
Ja, aber dazu muss man natürlich sagen, der Dario ist ja fit wie ein Turnschuh. Also ich meine, den kannst du ja jetzt auch gleich zu einem Halbmarathon schicken, der würde einfach laufen.
Bin ich eigentlich schon ein bisschen sportsüchtig?
Der ist es ganz sicher. Und ich weiß ja, er hört unseren Podcast auch.
Oh nein.
Der wird jetzt mit Sicherheit an dieser Stelle lachen.
Hallo Dario.
Es
gibt wieder. Gibt es nicht.
Und also Fitness, also bei ihm ist es ja kein Thema. Ich habe dieses Jahr versucht, da ein bisschen ranzukommen. Wir wollen nicht von Einholen sprechen, nur von rankommen. War ja letztes Jahr, war ich auch schon etwas trainierter, da hat das ja schon einigermaßen funktioniert. Dieses Jahr, glaube ich, bin ich ganz ordentlich jetzt auf der Spur. Aber uns geht es halt um Fahrzeit, also um Rennzeit. Und deswegen fahren wir natürlich dann zusammen und dann 6 Stunden. Für alle, die jetzt keine Erfahrung haben, das werden die meisten sein, mal ein Rennmotorrad auf einer Rennstrecke unter Rennbedingungen, Wettbewerbsbedingungen gefahren zu haben, das ist schon richtig anstrengend. Man sitzt da ganz wenig und hängt vor allen Dingen nur dran und arbeitet gegen die Fliehkräfte, die Bremskräfte und die Beschleunigungskräfte. Das geht wirklich an die Muskulatur und an die Kondition. Und das machen wir eigentlich sehr gerne. Und das Team, was wir haben, ist das Team Tralala. Und das nehmen wir daran, sieht man es ja auch alles nicht so ernst. Aber wir haben viel Spaß dran. Und das wäre jetzt unser Saisoneinstieg gewesen. Der fällt aber jetzt quasi aus wegen Covid, was sehr, sehr schade ist. Das nächste ist ja in 2 Wochen, das ist aber ein reines Training in Oschersleben. Ich bin mal gespannt, ob wir da überhaupt dann schon hingehen dürfen.
Ich hätte ja vermutet, dass das Rennen, weil es ja eine Veranstaltung ist, mit einem Wettbewerbscharakter sogar eher genehmigt wird als jetzt ein reines Training.
Das Problem beim Rennen ist halt natürlich, dass noch mehr Leute da sind.
Ach so, naja, man hätte ja Zuschauer ausladen können.
Ja, aber das Problem, glaube ich, wäre gewesen, dass die halt jegliche zusätzlichen Leute ausgeladen hätten, was aber natürlich bei einem Endurance-Rennen nicht geht. Also ich stelle mir das so vor, der Dario und ich fahren das Rennen und müssen gleichzeitig um uns selbst kümmern und dann auch um Reifenwechsel und Bremsen. Also ist ja lebensgefährlich.
Das Handtuch winken, die Banane reichen, also den ISO-Drink.
Wenn du da keinen Jan hast, der dann das Motorrad entgegennimmt, wenn du absteigst und dich hinlegst und völlig alle bist mit hochrotem Kopf und der kümmert sich dann um Reifen, Luftdruck, Profil und also Profil sind ja Slicks, aber trotzdem abgefahren oder um Bremsenbelege und Austausche, also ich habe keinen Bock in der Pause, wo ich Zeit habe, mich auszuruhen, dann noch schnell Bremsbelege zu tauschen an meinem Motorrad, da habe ich keinen Bock. Vor allem hätte ich keinen Bock drauf, danach drauf zu sitzen und mich darauf zu verlassen, dass sie funktionieren. das wäre schon tragisch. Hm. Ja, und also das, genau, in 2 Wochen dann in Oschersleben, das reine Training, aber da sind der Dario und ich uns auch schon sicher, wenn wir da nicht übernachten dürfen, also dann werden wir auch nicht hinfahren, dann fällt es halt aus.
Das ist auch noch ganz offen?
Im Augenblick ist Oschersleben noch Übernachtungsverbot. Okay.
Wisst ihr denn, wann die Entscheidung kommt? Weil das war ja jetzt auch bei
Großdöllen
sehr kurzfristig, ne? 3 Tage vorher, dass überhaupt klar war, ob nicht.
Genau, aber wir werden sehen.
Hörerpost.
Weil es passt, der Dario hat sich ja gemeldet gehabt, dass man dich ja, also er hat gesagt, man hört uns wesentlich besser. Er hört uns ja vor allen Dingen immer unter widrigen Bedingungen in einem Handwerker-Bumsbus. Also so ein wackeliges Handwerkerauto halt, wo alles
wo
drin rumscheppert und rumklappert. Da sind die Audiobedingungen nicht, obwohl der hat ja jetzt einen neuen VW-Bus, da sind die Bedingungen bestimmt wieder viel, viel besser. Das ist eigentlich nicht so eine abgenuddelte Kiste, die ist eigentlich richtig gut. Naja, egal. Auf jeden Fall, der hört uns ja unter solchen Bedingungen und meinte schon, also man hört uns wesentlich besser, die Investition in die Technik hätte sich gelohnt. Du wärst noch ab und zu ein bisschen leiser, deswegen habe ich jetzt dein Akustiklevel mal richtig hochgedreht, du hast nochmal 10 Punkte dazu bekommen. Und ich glaube, wenn ich jetzt diesem grünen Ding, was da so ausschlägt, glauben darf, bist du jetzt deutlich besser zu hören.
Okay.
Also schlägt es
jetzt aus?
Ja, genau. Also du bist jetzt quasi da, wo meine Stimme auch ausschlägt, obwohl ich bei 29 bin und du bei 37. Das ist Grundeinstellung. Level. Einheit Level. Okay. Ansonsten Hörerpost, wir hatten diese Woche mal eine Story, die auf uns verwiesen hat. Vielen Dank an der Stelle an die Anne. Haben wir natürlich gleich verwendet und auch gerepostet. Keine Ahnung, wie man das dann nennt, wenn man eine Story auf Instagram quasi nochmal verwendet. Weiß ich jetzt gar nicht.
Recycling.
Und wir haben schöne Grüße an den Horst. Das scheint mir ein treuer Zuhörer aus Bangkok zu sein. Ein Deutscher, der da quasi wohnt und lebt. Mhm. Der hat uns jetzt schon mindestens zweimal ein Like dagelassen und dann dachte ich mir, grüßen wir mal ganz wehmütig von der Spree an den Chao Phraya. Hattest du nicht letztens mal gesagt, das spricht man anders aus? Ich bin mir gerade unsicher.
Nee, ich war es, glaube ich, nicht. Weil ich bin mir auch unsicher, wie man es so wirklich richtig sagt.
Okay, dann war das was anderes. Ja. Na, egal. Worüber wir uns diese Woche auch mal gewundert haben, ist, wir haben festgestellt, dass der, jetzt habe ich kurz, ach ja, das war das mit dem Beyond Meat, mit dem Suchtmittel. Mhm. Darüber wollte ich gerne an dieser Stelle mal sprechen. Also wir sind ja begeisterte Beyond Meat Esser.
Haben wir zufällig letzten Sommer entdeckt, ne? Das war auf einer Bootstour. Da durfte man im Sommer ja mal raus, auch mit Freunden an die Luft. Und da gab es viele Veganer. Und dann hatte jemand gesagt, naja, dann besorgen wir doch, wir wollen ja Burger grillen auf dem Boot, besorgen wir auch mal das Beyond Meat. Und so
hat mich dann losgeschickt, genau, das zu besorgen. So muss man es formulieren.
Genau, ja, weil wir die Einzigen waren, die noch eine leere Tiefkühltruhe hatten.
Ausreichend Platz, ja.
Bunkern kann für 30 Leute. Und dann haben wir das gemacht und bei der Gelegenheit probiert und waren ganz positiv überrascht.
Seitdem sind wir Fans.
Haben wir es selber in der Tiefkühltruhe.
Genau. Mhm. Also wir sind ja keine, also wir sind auch Fleischesser quasi, und zwar in vernünftigen Mengen und so weiter und so fort. Aber inzwischen kann ich sagen, dass mir, hast du gerade mein Glas angeguckt?
Ja.
Ich habe keinerlei Geräusche gemacht. Genau, dass wir eigentlich inzwischen lieber Beyond Meat grillen, wenn wir Burger-Patties oder Fleisch-Patties-artige Dinge haben wollen, als Fleisch-Patties.
Ja, das kann man sagen. Das hat sich jetzt wirklich durchgesetzt.
Das ist ja Erbsenbasis.
Das ist, ne, auf Erbsenproteinbasis, genau.
Was sich ja auch besser anfühlt, finde ich, als diese ganze Sojaschose. Stichwort. Also Deutschland ist übrigens, habe ich diese Woche gelesen, der größte verantwortliche Soja in, oh, ist jetzt kompliziert, so Amazon-Regenwald-Vernichter wegen Sojaplantagen-Anteil liege. Hat man das verstanden? Also Deutschland hat die größte Schuld,
dass der Regenwald abgeholzt wird wegen
Soja-Anpflanzung. Genau. Mhm. Was einfach bedingt ist, dass wir so groß sind. Also umgerechnet pro Kopf wäre es nicht so, aber in absoluten Zahlen ist es tatsächlich so. Mhm. Weil halt die Deutschen sehr viel Soja essen. Und leider immer noch sehr, sehr viel halt aus dem brasilianischen Amazonasgebiet kommt.
Das heißt, da könnte man schon gucken, woher das Soja kommt in meinem
unbedingt,
Produkt.
Unbedingt, ja.
Und bei den Sojamilchprodukten, finde ich, kann man ja auch gut auf die ganzen Hafer, Reis, Mandeln.
Ich mag ja mal Reismilch lieber. Ich weiß nicht, ob das an meinem Genpool liegt.
Ja, also eindeutig. Allein, was du für Mengen an Reis vertilgen kannst.
Ja, das stimmt. Also wenn man an irgendwas erkennt, dass ich asiatisch bin. Also ich liebe Reis.
Ja.
Es tut mir leid.
Außer Uncle Bens Langkornreis.
Ja, das ist ja keiner.
Ich glaube, also, da habe ich ganz am Anfang unserer Beziehung mal den Fehler gemacht, ne, das zu kaufen.
Echt? Hast du da Uncle Bens gekauft, ja? Kann ja. Ich, glaube ich, verdrängt.
Also ich bin damit aufgewachsen.
Gott, das wäre ja am besten so als Tüte und dann Wasser abgießen auch, ne, wie so Nudeln.
Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich mochte auch keinen Reis.
Das ist ja auch keiner.
Inzwischen esse ich auch gerne Reis, ja.
Und
ja. Trotzdem fand ich es immer ein bisschen merkwürdig, diese asiatischen Reiskocher, wo man den Reis einmal reintut, den vom Gerät automatisch fertig garen lässt und dann steht er da noch 4 Tage.
Ist toll.
Lauwarm vor sich hin.
Gibt es ja immer mehr in Deutschland.
Dann macht man
immer
den Topf auf zu jeder Tages- und Nachtzeit und dann hat man warmen Reis und das scheint irgendwie so ein Überlebensding zu sein.
Vielleicht so auch ein Tipp an die Leute da draußen. Man kann eigentlich, finde ich, sehr einfach, kostengünstig, tollen asiatischen Klebereis machen, indem man zum Beispiel seinen Himalaya Basmati-Reis oder den thailändischen Jasminreis kauft. Duftreis, dann riecht es ja auch toll. Und dann nimmt man einfach noch 30-50% anteilig Milchreis. Rundkorn, Milchreis, den einfach beide mit dem anderen Reis, mit dem meistens sehr Spitzkorn, vermengen, kochen, dann wird es ein wahnsinnig schön duftender, aromatischer und zugleich auch klebriger Reis.
Und wenn es besonders kleben soll, das haben wir jetzt auch.
Zu viel Wasser reinmachen?
Ganz viel waschen.
Ah ja, stimmt. Ja, genau, ja.
Also durchwaschen.
Genau, umso häufiger man ihn durchwäscht, desto klebriger wird er. Also wenn man in die Sushi-Richtung gehen will, viel auswaschen, bis das Wasser, was dann abfließt, nicht mehr trüb ist. Mhm. Das stimmt.
Wobei die wirklichen Experten, die Sushi-Gourmets,
die nehmen auch natürlich kein Milchreis.
Die werden natürlich dann den original japanischen Sushi-Reis
Wir
improvisieren da mal.
Also wenn man im Alltag unkompliziert, nicht super teuer, also dann finde ich einfach 50%, vielleicht ein bisschen weniger, anteilig Milchreis reinhauen und es wird ein leckerer, guter Reis, klebrig. Aber eigentlich wollte ich ja zu dem Thema Beyond Meat fragen. Also ob da nicht irgendein Suchtmittel drin ist. Also wenn da irgendeiner da draußen weiß, ob da irgendein Suchtmittel drin ist, dann soll er uns da Bescheid geben, weil mir passiert es ja wirklich, ich habe jetzt letztens auch, da haben wir ja eine unserer aktuellen so Leibhaus- und Hofspeisen gemacht, wir haben die Beyond Meat-Dinger gegrillt, dazu gab es dann wunderbare Kartoffeln vom Bauern, das war toll, aus der Werder an der Havel. Und die von uns so aktuell so unglaublich geliebten und die du wirklich ganz toll zubereitest, Meucheln mit einer Portwein
Neuipra-Sahne-artige
Cremesoße. Das schmeckt ja wirklich zum Niederknien. Und was mir halt auffällt, ist, ich kann Beyond Meat essen und essen und essen. Und wenn ich dann, ich weiß, mein Gehirn hat längstens verstanden, ja, ich bin satt. Ne? Dieses Gefühl kommt ja eigentlich erst so 20 Minuten später, das ist ja das Problem. Also ich habe dieses Ding schon längst im Gehirn ist angekommen. Ich könnte trotzdem nochmal ein Patty essen.
Und du meinst nicht, das liegt an meiner großartigen Soße?
Bestimmt. Aber
die aber beim Burger ja nicht dabei ist.
Ne? Ja. Da muss irgendwas drin sein.
Also dieses Gerücht gab es ja schon in den 80ern mal bei McDonald's.
Ja, dass die irgendwas süß,
in ihre Burger packen,
aber
das einen richtig ich, macht, weil man nicht aufhören kann.
Ich dachte, das ist doch genau die, das hat man auch rausbekommen, dass das doch an der Menge des Zuckers im Brot lag. Also diese Kombination Salz-Zucker, die macht ja, also das, da muss es theoretisch, das gibt es bestimmt nicht, aber theoretisch müsste man das ja verbieten. Also diese Kombination, wie viel Menge Salz, wie viel Menge Zucker, weil dann hörst du ja nicht mehr auf zu essen. Ne? Da sagt ja, da dreht das Gehirn durch und dein Zuckerspiegel dreht durch und dann, und dann wird es ja, also mir passiert das ja hier und, manchmal. Wir haben
und
ja
der Internist, der kriegt schon.
Bei unserem Küchenblock ist ja das ja so, auf der einen Seite vom Küchenblock, man kann ihn ja von beiden Seiten bestauen. Nicht bestaunen, sondern bestauen mit Utensilien. Auf der einen Seite haben wir den Süßkram und auf der anderen Seite haben wir den Salzkram. Und ich erwische mich selber, wie ich in so einem Ping-Pong-Ding zuerst mir auf der einen Seite was hole und dann, ach, jetzt hätte ich aber gerne was auf der anderen. Und ich pendel dann auch zwischen Salz und Süß hin und her.
Du könntest dich einfach in die Mitte des Küchenblocks setzen.
Und einfach dann die Arme so ausbreiten und dann immer was mir in den Rachen
werfen. Aber ich glaube, dieser Zehnkampf der Naschereien, der ist, glaube ich, sehr bekannt, oder? Dass man anfängt mit Schokolade und dann Gummibärchen, dann die Chips und dann muss man wieder gegensteuern mit Eis und dann.
Ja, ich war ja eigentlich, bevor ich dich nicht kannte, nicht so ein Snacker. Also das hat ja wirklich mit dir so ein bisschen bei mir angefangen. Deswegen kenne ich natürlich der solcherlei Zehnkämpfe nicht. Aber ist ja egal. Thomas Gottschalk hat seinen Podcast beendet.
Tja.
Ich finde es ein bisschen schade, weil er kam ja eh nur alle 14 Tage. Das
war nicht so hochfrequent.
Ja,
wir haben eigentlich schon regelmäßig reingehört.
War nett, da reinzuhören, was bestimmt auch eine Altersfrage ist. Ich glaube, umso jünger man war, desto eher und weniger konnte man sowohl mit Thomas Gottschalk als auch mit seinen altväterlichen alten Geschichten so viel anfangen, weil man auch die Promis, die er da, von denen er da zum Teil erzählt hat, natürlich gar nicht kannte. Aber ich war eigentlich, fand ihn immer ganz lauschig, plauschig.
Ich fand ganz schön, dass es immer sehr klare Statements gab von beiden Seiten.
Und
es war doch auch nie so ganz bitter ernst.
Bei ihm hat man halt gemerkt, der steht über den Dingen drüber, mir kann keiner mehr was. Ich bin alt, ich bin reich, what the fuck.
Umso mehr erstaunt es mich eigentlich, dass er es eingestellt hat. Weil er könnte ja auch sagen, also ich habe jetzt nicht so ganz explizit mitgekriegt, was jetzt der Grund war.
Die aber Arbeit des so, Klarstellens.
Ja, das Nacharbeiten. Ne?
Also ja, man hat ihm Sachen in den Mund gelegt, die er nicht gesagt hat. Das war natürlich früher auch schon so. Aber früher hat er es als Teil seines Jobs wahrgenommen, dass er das halt dann klarstellen muss. Und jetzt hat er sich wahrscheinlich gesagt, eigentlich habe ich nicht mehr nötig. Ich habe keinen Bock drauf. Und deswegen hat er jetzt aufgehört. Ich finde es schade.
Ja. Also auch nicht so eine Ausschleichphase von, wir machen jetzt noch drei Teile und dann.
Nee, es war wohl, ich habe jetzt den letzten Podcast noch nicht von ihm gehört, aber den hat er aufgenommen. Aufgenommen, danke. Und später, danach erst hat er gesagt, und das war mein letzter. Also er hat es wohl nicht im Podcast gesagt.
Da wird es nicht thematisiert.
Ich glaube, nein. Ich glaube auch, dass dann seine
Müntefering-Tante,
die ja seine Co-Moderatorin, wie auch immer ist, die wusste das, glaube ich, auch nicht. Der hat es dann auch Stunden später erst gesagt. Ob er jetzt schon drin war und wusste, ich sag das nachher, oder ob er drin war und dazwischen kam was und dann war das der letzte Tropfen in der Wanne, die dann überlief, das kann ich dir nicht sagen, aber vorbei. Also ein Podcast weniger, den wir hören können. Ach, apropos Podcast, ich habe heute als Vorbereitung mir mal ein paar Podcasts angehört, die quasi in den Listen, und ich schaue immer so nach unter Berlin und Bangkok und Thailand, die so vor uns sind. Und ich muss gestehen, dass also da sind eine Menge Podcasts dabei, die sind echt Schrott. Ich kann es nicht anders sagen. Die sind schlechter als unser Podcast. Warum sind die vor uns? Kann ich nicht verstehen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur narzisstische Selbstliebe ist, dass wir unseren gut finden. Mhm. Ja, ich habe ja nicht reingehört.
Ja, also bei dem einen war es zum Beispiel so, das wirkte so unglaublich vorgelesen, als ob die Geschichten beziehungsweise das, was sie erzählen wollten, schon fast komplett ausgeschrieben hatten. Also es wirkte gar nicht frei.
Aber der Vorteil ist natürlich, dass du den ganzen Elms und Stolperer und Stotterer nicht drin hast.
Das stimmt. Also ich will übrigens nachher auch was vorlesen.
Das finde ich ja immer wieder ein bisschen erschreckend.
Die Elms, die wir drin haben, ja, das stimmt. Also konzentrieren uns mal auf die.
Noch mal eine richtige Sprachschulung machen.
Ja, viel Spaß. Mach ich nicht. Ich hab keinen Bock drauf. Dann höre ich mir den Podcast auf hier. Habe ich nicht nötig.
Ohne es anzukündigen. Droppst du einfach Mic Drop.
Genau, dann sage ich einfach, das will ich so nicht.
Und dann geht's zurück zur Soundbox.
Dann mache ich. Bin raus.
Mhm. Und tusch.
Da drüben steht,
wir sitzen ja im Garten.
Ja.
Drüben steht der Olaf.
Ein Nachbar.
Ja, der hat vorhin der Hausgemeinschaft Pampasgras angeboten und
du hast hier gerufen.
Ich habe gesagt, ich würde Pampasgras nehmen, aber ich weiß eigentlich nicht so genau, ob es jetzt, wie das eigentlich aussieht. Ich glaube, das ist so hoch und mit so einem weißen Büschel.
Also, wenn das ist, was du vorhin meintest, wäre es ja ganz hübsch.
Genau.
Okay.
Wird schon, das wird eingebuddelt und das wächst.
Naja, auf jeden Fall war ein Podcast, da fand ich das Thema wenigstens einigermaßen spannend und interessant. Da war das Thema quasi witzige medizinische Geschichten über untenrum.
Mhm. Und das kann jetzt Fußpilz sein? Oder?
Nee, ich glaube, die meinten so in der Mitte.
Oder Knieoperation.
Die meinten mit untenrum Mitte.
Mhm.
Und,
also Genitalbereich.
Und mir schoss eine Geschichte in den Kopf,
oh nein,
wo ich mich gefragt habe, ob du die eigentlich kennst. Das ist aber schon lange her, da war ich noch Student.
Willst du die teilen?
Ja, ich nenne ja keine Namen und es war nicht mein Körper. Da hat nicht eine Kommilitonin aus meinem Fach, aber halt eine Studentin, die hat mir erzählt, dass sie heute beim Frauenarzt war und sie war völlig erschüttert. Es war ja auch total peinlich und sie weiß jetzt nicht, wie sie damit umgehen soll. Und
dann hat sie es dir erzählt?
Ja, ja.
Okay.
Ich war da sehr vertrauensvoll.
Du warst Vertrauensperson im Wohnheim.
Mhm. Ich sage, ja, was ist denn los? Also ich verkürze jetzt dieses, also sie hat es mir nicht gleich erzählt, es war schon ein langes Gezeter und Gezerre und irgendwann hat sie es mir erzählt. Und zwar hat sie mir erzählt, wie halt, ich glaube es war ein Arzt, keine Ärztin, aber ist ja auch Wurscht, ist egal. Also der Medizinerin hat dann quasi wohl mitten in der Untersuchung und er war da mitten zugange und er hatte also auch einen tieferen Einblick und in dem Augenblick, wo er den tieferen Einblick hat, hat er wohl gesagt, was ist das denn? So ungefähr, ich kann das jetzt alles nicht zitieren, schon so lange her. Und dann scheint er irgendwie sowas wie eine Pinzette sich geholt zu haben und ist dann mit diesem Utensil tiefer eingedrungen und hat dann was rausgeholt, was sich dann als ein Stück eines Kondoms herausgestellt hat.
Hm.
So, das heißt, dass sie dann eben jetzt nicht mehr wusste, es war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, welche 10, aber sie wusste eben nicht irgendwie 2 oder 3. Und derjenige hatte dann auch offensichtlich ja dann ohne Präservativ, also ohne funktionierendes Präservativ finalisiert.
Genau, es muss ja defekt gewesen sein, weil sonst hätte man dieses Relikt nicht gefunden.
Ganz genau. Ja. Und die Frage war natürlich auch, wie lange ist das da schon drin? Also das da haben sich sehr...
Jahre sein, ne? Ich
naja, gut, sie war zwischenzeitlich schon, also sie war ja, sie hat ja schon gemeint, bei dem letzten Frauenarztbesuch hätte man es ja auch gesehen und das weiß ich jetzt nicht mehr, wie lange, aber ein halbes Jahr, keine Ahnung. Das heißt, ihr war halt nicht klar, ist jetzt dieses Stück komisch, wie lange schon drin, sprich, wie viele Männer kommen jetzt in Frage. Gut, sie wusste, sie ist nicht schwanger, also muss sie jetzt sich nicht drum kümmern, welcher Kerl das war, also zumindest nicht die Vaterschaftsfrage, aber sie hat sich halt schon gefragt, warum der Kerl das nicht gemerkt hat, also zumindest spätestens halt wenn er dann sich rausgeht und B, dass sie natürlich sich Sorgen gemacht hat, dass sie ja keinen Schutz hatten. Die Geschichte habe ich, glaube ich, noch nie erzählt, ne? Schon krass, ne? Die Filme, ich glaube, 10 Jahre lang nicht mehr an diese Geschichte gedacht. Als ich halt aber dieses Thema von dem Podcast gesehen habe, schoss mir das so in den Kopf, als es hieß, seltsame medizinische Geschichten untenrum.
Wie heißt jetzt dieser Podcast?
Weiß ich nicht mehr.
Ach so. Aber ist das deren Special Interest?
Ob die in die immer nur, na, kann auch, ja, ich glaube, das war einfach in der Episode das Thema.
Okay.
Ja. Ja, weil sonst so viele Themen hast du doch auch irgendwann nicht, oder? Also wenn du nicht gerade Frauenarzt bist.
Ja, das
oder, schon. Oder, ich wollte gerade Onkologe sagen.
Gynäkologe meinst du?
Nee, ich meine die Männervariante.
Androloge. Urologe. Du meinst Urologe, ja.
Aber ich weiß, dass man das unterscheiden muss, ja. Willst du es kurz erläutern?
Nein.
Oh, komm.
Nein.
Oh, komm.
Komm. Ja. Mach nicht so Geräusche, sonst kommt der Hund wieder angewackelt.
Oh, ja, stimmt. Der guckt mich schon. Ja, und dann war der nächste Gedanke, habe ich das eigentlich schon mal der Monique erzählt? Und dann dachte ich mir, na, kann ich es der Monique ja im Podcast erzählen.
Und noch 5000 anderen.
Genau. Ja, krass.
So, Geschichte. Jetzt bist du es losgeworden. Für deine Psychohygiene war das bestimmt hilfreich.
Ja, dass ich es endlich losgeworden bin. Das eigentlich schwere, große Thema, was ich mir heute extra mitgebracht habe, das hatte ich dir gestern auch schon angekündigt, weil mich das echt in letzter Zeit beschäftigt, ist eigentlich, ich finde ja, dass die aktuelle Covid-Situation, die wir haben, die schwerste ist, die wir hatten. Also das muss ich vielleicht kurz erklären. Jetzt haben wir ja so eine Phase, wo eine ganze Menge Menschen, 35% oder so, weiß jetzt den letzten Stand nicht, geimpft sind. Mhm. Eine ganze Menge Menschen aber eben auch noch nicht geimpft sind. Gleichzeitig wissen demnächst, 7. Juni, glaube ich, wird ja jegliche Priorisierung aufgehoben. Viele kennen Leute, die sei es mit ganz viel oder mit wenig krimineller Energie sich vorgedrängt haben, auf jeden Fall geimpft sind, obwohl sie eigentlich nicht hätten geimpft sein sollen. Auch ich kenne da so 1-2 Kandidaten. Also dieses Gefühl von, wann bin ich dran? Also so eine gewisse Gier, die ich auch total verstehen kann, dass man sagt so, Mensch, jetzt war ich geduldig, jetzt will ich auch. Gleichzeitig diese ganze Diskussion, was macht man auf, was nicht. Ich kenne sehr vernünftige Leute, die zu mir sagen, Mensch, wollen wir denn nicht, jetzt haben wir so lange gewartet, jetzt wartet doch einfach 2 Wochen länger, kommt doch auch nicht drauf an, dann ist die Inzidenz bei unter 30, unter 35. Lasst uns das doch auch noch abwarten, die das zu schnell finden, dass es jetzt aufgeht. Es gibt Leute, die sagen, jetzt wird es aber höchste Zeit, dass wir aufmachen, also weil wir sind doch über 100.
Das ist jetzt das Thema der Lockerungen.
Also dieses, genau. Also dieses unglaublich diffuse Bild zwischen was ist vernünftig, was ist nicht vernünftig. Und ich finde, man kann für beide Seiten was abgewinnen. Dieses diffuse Bild für jetzt sind ja schon viele geimpft, viele, aber die meisten immer noch nicht geimpft. Allen ist klar, es dauert nicht mehr lange, die Priorisierung löst sich auf. Also diese ganze Neiddebatte auch, wer ist schon geimpft und ist es okay, dass die geimpft sind? Dann die Sache mit, wer will welchen Stoff? Also sprich die Älteren, die ja eigentlich gefälligst doch das Astra nehmen sollen, die dann sagen, auch da kenne ich Leute, die dann eben ganz bewusst sagen, nee, mache ich nicht. Ich kann gar nicht beurteilen, ob berechtigt oder nicht berechtigt medizinisch. Auf jeden Fall, sie wollen es nicht. Wo dann wieder gesagt wird, na, aber für euch alte Leute haben ja die Jungen sich zurückgenommen und ihr dürft zuerst. Aber jetzt nehmt ihr uns auch noch den Impfstoff. Also ich finde die aktuelle Covid-Situation eben gerade nicht, was man denken könnte, jetzt wird es doch leichter und besser und positiv, weil es löst sich ja alles bald auf. Ich finde sie für mich persönlich eigentlich am schwierigsten, obwohl ich gar nicht so. Also doch, ich bin deswegen betroffen, weil mich könnte man als jemanden angucken, neidvoll, weil ich habe ja eine erste Impfung auch und habe die Pläne für den zweiten auch schon und so weiter. Und das finde ich ein ganz komisches Gefühl, weil ich gedacht hätte, na jetzt wird es ja besser. Ich finde, es wird eher schlimmer.
Also ich habe das tatsächlich gar nicht so selber erlebt. Ich verstehe aber, dass du dir, also verstehe deinen Gedankengang. Und es ist natürlich sehr viel heterogener. Also es ist jetzt nicht mehr so schließen oder nicht und
wie viel
schließen oder so und Ausgangssperre ja, nein. Irgendwie mit dem Bundesgesetz war jetzt dann auch einfach vieles aus der Diskussion raus auf Länderebene. Und ich glaube, so im unmittelbaren Umfeld habe ich mit der Neiddebatte nicht viel zu tun.
Weil bei dir eh alle geimpft sind.
Ja, das liegt eben auch daran, dass tatsächlich gerade im beruflichen Kontext, und das sind eigentlich die Leute, die man sieht im Moment, weil privat ist ja Treffen eigentlich immer noch stark eingeschränkt. Ist der überwiegende Teil geimpft. Deshalb kommt da der Impfneid zum Beispiel.
Aber erlebst du auch nicht die Diskussion mit aufmachen, nicht aufmachen, wie viel aufmachen? Und ich meine, welche Meinung will man da jetzt gerade vertreten? Also wir zum Beispiel, wir gehen jetzt morgen ins Museum.
Ja,
wir
haben also uns da Karten besorgt. Berlin hat jetzt ab Mittwoch einige Lockerungen beschlossen. Mhm. Ausgangssperre ist
aufgehoben. Ab morgens sind die Museen offen.
Museen öffnen und ich glaube zum Wochenende auch ein Teil der Außengastronomie.
Ja, nicht Teil, Außengastronomie. Ja, die Außengastronomie. Genau. Und genau, also was ich sagen wollte, wir gehen am Freitag ins Museum, wir sind am Samstag im Museum und haben am Samstagabend einen Tisch in der Außengastronomie. So. Mhm. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, das sollte man nicht tun.
Ja.
Und also ich kann deswegen trotzdem gut schlafen, aber natürlich beschäftigt mich das, dass ich sage, ja, wie ist das jetzt eigentlich, wie ist meine Position? Zum einen ist es ja schön, dass wir Kultur, Gastronomie wieder Geld auch vergeben, dass wir selber auch, ich finde es natürlich auch schön, ich freue mich drauf, dass wir wieder rauskommen.
Also ganz subjektiv der Spaßfaktor.
Ja, aber ich verstehe total und ich wäre auch kein Gegner, wenn man mir quasi jetzt sagen würde, liebe Leute, es läuft wunderbar, wir sind jetzt bei 70 Inzidenzen in Berlin. Wenn wir jetzt noch 2 Wochen warten, dann kämpfen wir nicht, dass die Inzidenz nur sehr langsam runtergeht, sondern dann sind wir bei unter 30 und dann haben wir diese magische Schwelle, dass es auch kaum noch wieder richtig nach oben geht. Zumal wir ja auch gleichzeitig geimpft sind und wieder weiter impfen. Diesen Schritt kann ich total verstehen. Also ich hätte jetzt ganz wenig Argumente, wenn mir einer sagen würde, das ist doch Blödsinn.
Das geht, glaube ich, auch in die Richtung, dass man sagt, na, letzten Sommer haben wir uns auf den Sommer gefreut, da waren wir bei Inzidenzen von unter 5.
Genau, also Spahn hat gesagt, also aktuell vor einem Jahr war die Inzidenz bei 5. Genau, und das ist ja echt was anderes.
Das sind schon ganz andere
Dinge. Wir freuen uns über 70.
Ja? Auf der anderen Seite, also ich persönlich, das ist jetzt einfach auch nur Meinung, halte es schon für vertretbar, jetzt die ersten Lockerungen zu versuchen und dass man es eben auf die Außengastronomie beschränkt und mit Zeitfenstern, großen Abständen, kleinen Besucherzahlen auch die Kultur anfängt zu öffnen. Oder zum Beispiel die Oper, die startet jetzt mit Outdoor-Veranstaltungen auf Parkdecks und so, habe ich heute gelesen.
Oh, schön. Da müssen wir auch mal gucken, was wir kriegen. Das war ja alles immer so schnell ausverkauft.
Ich finde, ein sich da jetzt mal langsam rantasten, nachdem man auch gesehen hat, es funktioniert, wenn man zumacht, es gehen die Zahlen auch runter, finde ich auch vertretbar. Mit der Möglichkeit, wenn die Zahlen dann doch hochgehen, dann eben auch wieder gegensteuern zu müssen.
Ach so, du meinst also schon, aber Ping-Pong-artig.
Ja, ich habe gegen Ping-Pong persönlich auch nichts. Ich fand das eigentlich immer nachvollziehbar. Das war ursprünglich ja auch mal die Aussage der Epidemiologen, die gesagt haben, naja, wenn es hochgeht, müssen wir schließen. Und dann, wenn es wieder runtergeht, dann kann man wieder loslassen. Das wird eigentlich so ein Ping-Pong-Spiel werden. Nur, dass man da nicht bedacht hat, dass weder die Politik noch vielleicht die Bevölkerung das gut mitmachen können. Weil du dann ständig, also weil ja auch immer die Rede davon war, das versteht ja keiner und da kommt ja keiner mit und so.
Ich hätte ein ganz anderes Argument noch. Das Problem des Ping-Pongs ist natürlich auch, das sterben Menschen. Also ja, wenn es hochgeht, genau. Verrecken Leute, also um es mal wieder ganz deutlich zu sagen, und die Leute kommen ins Krankenhaus und die Angestellten dort kotzen im Strahl. Und wenn es runtergeht, haben sie wieder Ruhe. Also was du natürlich damit ja auch machst, ist unabhängig von dem Kommunikation, verstehen sie es nicht, nervt auf, zu auf, opferst du halt Leute. Also das ist so abstrakt, aber derjenige, der halt krank wird und dann im Krankenhaus landet, ist halt tot.
Das ist sehr konkret. Dann sind wir insgesamt bei der Güterabwägung. Also das ist ja schon immer auch wieder die Frage aufgekommen, ist denn der Schutz des Lebens so absolut, dass ich dem alles andere opfern muss und alles unterordnen? Und da kann man sagen, alles nicht, aber es ist natürlich eins der höchsten Güter.
Es ist so, ja.
Und an dieser ethischen Frage kommst du nie wirklich vorbei und die wird die jeder individuell beantworten. Da muss man gucken, als Gesellschaft, was wollen wir denn? Und ich glaube, naja, Beispiel Schweden, ich glaube, die schwedische Gesellschaft hat zum Beispiel eine andere Güterabwägung.
Ja, kommt drauf an, wenn du fragst, genau.
Ja, aber so als Gesellschaft, also es war ja schon der Eindruck, dass die Bevölkerung die Regierungsentscheidungen mitträgt. Weitgehend.
Und also weiß ich nicht. Ich habe jetzt zuletzt gelesen, dass dieser, ich weiß nicht, wie der zuständige Typ, da alle haben wahrscheinlich jetzt ein Bild vor Augen mit Brille, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der quasi dort zuständig ist.
Turkinell oder so.
Ja. Ah ja, genau. Also da die Unterschrift von seinem Bild war schon, dass es hieß, dass er in Schweden sehr umstritten ist. Also nicht nur umstritten, sondern sehr umstritten. Aber die Regierung hält halt an ihm fest und die Dinge werden jetzt durchgezogen. Ein Stück weit muss es ja auch. Ich weiß, die haben eine Inzidenz gleich von über 250 oder so. Und in dem aktuellen Bericht, den ich da gelesen habe, ist es halt so, dass tatsächlich die Angestellten der Krankenhäuser und die ganzen PflegerInnen, also die sind halt schon am, also die fluchen, die kotzen ab, weil die hat natürlich jetzt nie Pause, weil dadurch, dass sie eine permanent hohe Inzidenz hatten, haben die natürlich auch eine permanent hohe Belastung in den Krankenhäusern gehabt. Die hatten nie Ruhe.
Also es gab keine Phasen, wo es...
Also die brauchst du nicht fragen, die regt das auf. Und deswegen finde ich das eher schwierig und deswegen würde ich auch einen Ping-Pong ablehnen. Und was ja auch wichtig ist, ist zu wissen, dieses Covid, da gibt es jetzt eine Erhebung, hat dafür gesorgt, dass nicht ganz 25% der Deutschen finanzielle Nachteile haben und hatten, aber 75% halt nicht. Das ist für die 25% ein echtes Problem. Das sind bestimmt halt die überwiegende Zahl der Kulturschaffenden. Das sind es ja auch nicht alle, aber natürlich die überwiegende Zahl. Gastronomen, auch da sind es übrigens nicht alle. Wir selber kennen Gastronomen, die gesagt haben, dass sie jetzt in der Zeit, wo sie mit wesentlich weniger Personal, mit der tollen Unterstützung des Kurzarbeitergelds, aber mit dem To-Go mehr am Ende des Monats in der Kasse haben als vorher. Die machen zwar insgesamt weniger Umsatz, haben aber eine höhere Marge, haben einen höheren Gewinn.
Spricht aber auch dafür, dass es eben nicht der Restaurantinhaber und Betreiber ist, den es trifft, sondern eher noch der, der dann in der Kette wieder weiter unten
und auch steht da und, nicht jeden. Also ja. Weil in seinem Restaurant waren ja 3-4 Mitarbeiter da, die haben volles Geld verdient und die übrigen waren nicht da und die mit Kurzarbeitergeld aber auch nicht viel schlechter standen, weil er mir gesagt hat, sie haben es auf 100% aufgebessert, was ja viele gemacht haben. Das heißt, in dem Restaurant, weil die sich es eben leisten konnten, weil ja der Gewinn höher war, deswegen haben die halt wahrscheinlich auch gesagt, wir bessern das Gap auf. Da ist keiner schlechter weggekommen.
Könnte man dann aber nicht auch fragen, warum dann Kurzarbeitergeld?
Bei denen?
Ja, weil wenn ich mehr Gewinn habe, dann kann ich auch einfach meine Mitarbeiter bezahlen.
Ja, aber stopp, müssen wir mal aufpassen. Also die würden ja, wenn sie kein Kurzarbeitergeld zahlen würden und die Mitarbeiter würden es dann entlassen. Darum geht es ja. Die Idee der Kurzarbeitergeldes ist ja, die Entlassung zu verhindern. Und ja, das würden sie halt tun. Dann würde man ja sagen, betriebsbedingt kündigen. Und das kannst du ja auch. Weil wenn du natürlich nur noch 30% Umsatz machst, kannst du 70%, also jetzt ganz schwarz-weiß gemacht, kannst du kündigen. Bums.
Ja, das verstehe ich. Aber eine soziale Verantwortung könnte ja auch sein, ich habe 5 Mitarbeiter und mit 2 kann ich aber den Betrieb aufrechterhalten für das To-Go-Geschäft und ich habe aber jetzt mehr Gewinn, das heißt, ich könnte auch ohne Kurzarbeitergeld alle 5 bezahlen, von denen jetzt 3 halt zu Hause bleiben.
Das soll ich jetzt auf die Rechnung sagen? Ja, theoretisch geht das, wenn wir alle altruistisch sind.
Ja.
Ja.
Nur, das war ja nur die Frage. Ja.
Also rein rechnerisch geht es, aber.
Macht halt keiner.
Ja, also das ist schon ein bisschen eine krasse Rechnung.
Ja.
Würdest du das denn tun?
Das weiß ich nicht.
Vor allen Dingen, wenn es ja das Mittel der
Kurzarbeit auch gibt.
Gibt.
Ja.
Also. Jetzt bin ich echt verwirrt. was die gemacht haben, ist auf jeden Fall insofern ja trotzdem sozial, dass sie gesagt haben, den höheren Gewinn, den wir jetzt produzieren, nutzen wir dafür, dass diejenigen 3, um bei deinem Beispiel zu bleiben, die zu Hause bleiben, die kriegen unterm Strich dann das Gehalt so auf. Gepolstert, dass es am Ende trotzdem 100% ist. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf wollte ich hinaus? Ja, dass eben 25% oder etwas weniger als 25% der Deutschen, die leiden unter Covid finanziell. 75% nicht. Dann war ich eben bei Gastronomie, das darf man eben auch nicht über einen Kamm scheren, da gibt es nicht wenige, die da auch gut weggekommen sind. Und in vielen anderen Berufen, wie jetzt in deinem oder auch in meinem Beruf, ist ja nicht viel passiert. Also bei uns war es zwar schon auch so, dass bei uns Kunden Projekte zurückgezogen haben, weil wiederum deren Geschäft ein Stück weit weggebrochen ist. Aber unterm Strich haben wir bei uns ja weder Kurzarbeit, noch gab es Gehaltsanpassungsstopp. Also es hat alles ganz normal weiter funktioniert wie bisher auch. Bei uns ist sicherlich am Gewinn ein bisschen was verloren gegangen, aber keiner hat persönlich im Gehalt irgendeine Einbuße gehabt. Das heißt, Covid an sich war ja für viele eigentlich nicht unbedingt ein Problem, finanziell. Mhm. Und weil wir ja dahin gekommen sind mit diesem, was sind die gesellschaftlichen Normen, also was stelle ich wo drüber? Und dann sage ich mir halt, frage ich mich jetzt schon, wenn wir sagen, okay, finanziell hat es ja nicht die Mehrheit getroffen, ja, dann darf aber doch dafür keiner sterben. Das könnte jetzt eine Rechnung sein.
Ja, dann haben wir aber nur Leben und Geld gegenübergestellt. Und ich glaube, das ist auch sehr reduzierend.
Psycho und ja.
Und die ganzen sozialen Folgen, und dann sind wir vielleicht bei meinem Beruf, die sind ja schon auch, die haben eine wirklich hohe Tragweite. Also die Kliniken laufen einfach über. Bei uns die Ambulanz, die läuft über. Man weiß eigentlich gar nicht, wohin damit mit den Menschen. Und die Fälle, die ist ja nicht so, dass wir jetzt vorher schon, also wir waren ja vorher schon unterversorgt im therapeutischen Bereich, und jetzt ist es einfach noch dramatischer. Und das hat ganz viel auch damit zu tun. Und dann damit, dass Leute einfach nicht im Kontakt sind und der Mensch als soziales Tier aber darauf essentiell angewiesen ist.
Dass er rauskommt.
Nee, dass er Kontakt hat.
Ja, das meine ich ja mit rauskommen. Ja, weil Kontakt hatte der mit Zoom, aber es hat ihm halt nicht geholfen, oder mit GoToMeeting oder sonst was.
Genau, aber virtuell reicht halt nicht.
Das meine ich mit rauskommen.
Genau, und das ist vielleicht der Asperger- oder Autismus-Spektrum-Patient, der damit noch ganz gut zurechtkommt. Ansonsten
meinst du damit unsere Kollegen? Oder
was? Ansonsten ist das wirklich schwer zu ertragen. Ich denke, viele haben das wirklich auch lange, lange, lange ausgehalten und durchgestanden, und jetzt bröckelt es wirklich an allen Ecken und Enden. So. Wir hatten heute gerade erst wieder eine Patientin zum Erstgespräch da, die ist eigentlich, die scheint nicht ganz so schwer erkrankt zu sein.
Wie alt?
37, eigentlich eine berufliche Krise, gar nicht Corona-bedingt, sondern das Geschäft boomt eher, aber Konflikt mit dem Geschäftspartner. Und
also selbstständig.
Die steht eigentlich so an der Grenze von Klinik ja oder nein. 3 Wochen Klinik würden jetzt für die Stabilisierung schon helfen, auch einfach sie mal rauszunehmen, einfach durchschnaufen. Ja, das wäre aber jetzt halt dann akut notwendig und fällig. Aber wenn ich dann halt 9 Monate auf dem Klinikplatz warten muss, dann hilft mir das halt leider gar nichts.
Da ist dann akut und sehr dehnbar.
So, das ist dann sehr dehnbar.
Was ist immer ihr das Problem? Kannst du das so schildern? Ohne Namen zu nennen natürlich.
Ja, also sie gerät immer wieder in ausbeuterische Beziehungen zu Männern, und zwar gar nicht so sehr jetzt nur privat. Also das funktioniert inzwischen gut, weil sie vor 10 Jahren schon mal erfolgreich eine tiefenpsychologische Therapie gemacht hat. Und jetzt ist ihr das aber erneut im beruflichen Kontext passiert. Mhm. Und sie erlebt immer wieder, dass sie
sehr für sich
gefühlt sehr deutlich Grenzen setzt, und die werden einfach ignoriert. Und das Gegenüber rennt die Grenze um. Und
was aber dann in dem Fall, kannst du das denn sagen, liegt es jetzt daran, weil sie die Grenze nicht deutlich genug äußert, oder liegt es daran, dass die anderen so krass, also weil sie sich solche Leute holt, die trotz klarer Grenzsetzung die einfach überrennen?
Das ist wahrscheinlich beides. Mhm. Ja, also schon dieses Muster von, man zieht dann gegenseitig sich auch an mit den jeweils kompatiblen destruktiven Mechanismen. Aber so wie sie heute das schildern konnte, hat man schon das Gefühl, dass sie durchaus deutlich eine Grenze setzt, aber eben dann mit einem Gegenüber zu tun hat, nicht ganz zufällig vielleicht, was dann sowas auch einfach ignoriert und bewusst dann auch überschreitet, wiederholt. So. Da geht es ja nicht darum, dass man zweimal sagt, so, es nervt mich, sondern wirklich konstant. Ja. Und das hat sie jetzt tatsächlich zermürbt, und jetzt ist sie unter anderem auch in die Essstörung reingeraten.
Ach so, ja klar, irgendwo bricht es dann Bahn quasi.
Genau. Und wenn dann die Aggression kein anderes Ausdrucksmittel findet, als gegen sich selbst zu richten, dann wird es halt ein bisschen gefährlich.
Da konntet ihr jetzt aber ja dann nicht helfen.
Na, sie ist jetzt bei uns auf der Warteliste und im besten Fall gibt es jetzt dann zeitnah in 4 bis 6 Wochen vielleicht einen Therapieplatz.
Dann wären wir wieder beim Covid-Thema. Ne? Man ist auf der Warteliste und will sich vordrängeln. Und man nimmt nur BioNTech.
Ach Mensch, genau, ich nehme nur Psychoanalyse, ich nehme nur Verhaltenstherapie.
Weil wir von Viren sprechen, ich habe die Woche was ganz Trauriges in Anführungsstrichen gelesen. Es gibt in Thailand einen Elefantenvirus, der die Elefantenherde dort droht zu dezimieren. Und bei der Gelegenheit habe ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt und habe dann gelernt, dass es in Thailand noch 5000 Elefanten gibt. Und davon sind aber, willst du mal raten, wie viel Prozent davon wild sind?
Und ich dachte, du sagst mir jetzt, 5000 sind noch freilebend.
Nee, es gibt insgesamt 5000 Elefanten. Mhm. Was meinst du, wie viele sind wild?
Wie viel Prozent? Oh, ich fürchte nicht so viel. Ich sag jetzt mal 40%.
Also 40 hätte ich jetzt für viel gehalten, aber selbst das ist noch zu wenig, sind 50. Und das fand ich jetzt sehr viel. Also dass es noch 2500 wilde Elefanten in Thailand gibt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm. Und das Problem ist eben, das ist so ein Virus, der funktioniert ähnlich wie Covid. Also das ist auch einer, auch der mit über Tröpfchen funktioniert, Aerosole.
Müssen jetzt einen Rüsselschutz tragen.
Also das ist das Problem, dass wohl Elefanten eben sich gegenseitig mit dem Rüssel halt begrüßen und streicheln oder wie auch immer. Und dadurch kann das übertragen werden und die endet dann auch gegebenenfalls eben leider tödlich. Und jetzt haben die angefangen, quasi die Camps und so weiter der Elefantenfarmen und so weiter zu trennen und dann alles zu durch. Also es gibt wohl ein Testverfahren, man kann rauskriegen, ob die jetzt halt erkrankt sind oder nicht erkrankt sind. Und diese Krankheit gab es wohl, das weiß ich nicht mehr, vor 12, 13 Jahren schon mal in Thailand. Und das war wohl ein Problem, haben sie dann ganz gut in den Griff gekriegt. Und der ist jetzt leider
wieder da.
Auch wieder da.
Also müssen die quasi auch in den Lockdown.
Die müssen auch also in den Lockdown,
Dass die Infektionskette unterbrochen
wird. Genau, ja.
Ach, ist wirklich. Na, vielleicht findet ja BioNTech da auch noch was. Ganz schnell.
Ja, ich befürchte, dass die für so ein paar tausend Elefanten da nicht intensiv in die Forschung gehen. Das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen an der Stelle. Aber gut. Was ich aber letztes Mal schon machen wollte, und das habe ich vergessen, und zwar war ja vor gar nicht so langer Zeit, 8. Mai war ja der Feiertag für, ist nicht einfach, weißt du das zufällig? Ist nicht einfach.
Ja, 8. Mai, Tag der Kapitulation.
Ja, Befreiung, so, genau.
Ja, Befreiung wollte ich jetzt nicht sagen, weil es ist ja ein bisschen diskutiert, ob Deutschland sagen kann.
Ja, aber ich dachte, das ist eben der richtige Weg, das zu sagen, dass wir von den Nationalsozialisten befreit wurden.
Ja, aber das nimmt die Verantwortung, nimmt weg, dass das deutsche Volk ja verantwortlich war dafür.
Ja, aber du warst ja nicht das Volk.
Ja, deswegen. Aber das, man soll ja nicht einfach sagen, Deutschland sei unterworfen worden.
Das ist es ja nicht. Ach so.
Wenn ich befreit werde.
Ja, weil es demokratisch gewählt halt ist.
Ja. Aber und das war schon selber eingebrockt, die Suppe.
Aber bei Kapitulation klingt es ja auch wie so, fuck, wir haben verloren.
Aber war das nicht so? Also militärisch.
Ja, aber aus der jetzigen
Kapitulation.
Ja, aber aus der jetzigen Betrachtung würde ich sagen, was bist denn du für ein Trottel, wenn du so denkst? Sei doch froh, dass wir befreit wurden. Ja,
das ist halt also in dem Wort Kapitulation steckt halt erstmal keine positive Bewertung drin.
Ja.
Das verstehe ich. Aber in dem Wort Befreiung steckt halt auch nicht dann der Verantwortungsanteil drin.
Und deswegen sagte ich ja, ich sage das ja als derjenige, der tatsächlich schuldfrei bin. Mhm. Sage ich, das deutsche Volk wurde befreit.
Okay, aber.
Ich kann ja keine Verantwortung wegdrücken, ich habe keine.
Ja, aber wenn du es in der Retrospektive betrachtest, dürfte man doch nicht sagen, es wurde befreit, weil damals war es nicht so, dass es eine Befreiung des deutschen Volkes war.
Also ich glaube, wir sind da extrem anderer Meinung. Das können wir jetzt auch nicht weiter ausdiskutieren wahrscheinlich. Oder willst du noch was dazu sagen? Weil ich halte es für richtiger zu sagen, Deutschland ist befreit worden. Vom Nationalsozialismus. Und ich bin der Erste, der ja findet, dass die Deutschen saudoof waren, dass sie damals mitgemacht haben, weil ich ja immer sage, ich wäre kein Mitläufer gewesen, was ja auch eine steile These ist.
Also ich finde es, also ich stelle mir eigentlich vor, dass man einen besseren Begriff findet als die beiden,
dann such mal einen raus.
Um auszudrücken, dass das Ende des Nazi-Regimes.
Dann such mal einen raus. Ich finde Befreien sehr gut.
Ich finde Beendigung des Nazi-Regimes erstmal gut.
Beendigung des Nazi-Regimes, okay.
Ja, das sind drei Wörter. Ich finde, für sowas Großes darf man auch drei Worte benutzen.
Okay, aber es ist ja schön, dass wir ja auch über das Thema ja noch fröhlich ist auch falsch, aber nicht so gleich B1. Also, aber eigentlich möchte ich was vorlesen. Das wollte ich eigentlich letztes Mal schon. Es wird jetzt 3 bis 5 Minuten dauern, so viel Geduld solltet ihr alle haben. Das ist eine Geschichte, die habe ich das erste Mal vor 14, 15 Jahren gehört, so länger, also vor dir noch gehört. Und ich konnte die nicht glauben, als ich die das erste Mal gehört habe, diese Geschichte. Okay. Und deswegen würde ich die gerne kundtun. Die ist allerdings vom Ersten Weltkrieg, aber es passt eben zum Thema Kriegs und Kriegsende und was so dämlich mit Krieg zusammenhängt. Ich fange einfach mal kurz an. Als Fußball im Krieg vereinte, der Weihnachtsfrieden 1914. Nach 4 Monaten blutigen Konflikts kommt es im Ersten Weltkrieg zwischen deutschen und britischen Soldaten zu einer unerwarteten Feuerpause und einem Fußballspiel. Einfache Soldaten verbrüderten sich durch den Sport. Im Sommer 1914 hatten viele Soldaten geglaubt oder gehofft, an Weihnachten bereits wieder zu Hause bei ihren Liebsten zu sein. Doch 4 Monate nach Kriegsausbruch standen sich die deutschen sowie die britischen und französischen Truppen noch immer in den Schutzgräben gegenüber und der Stellungskrieg sollte noch 4 weitere Jahre dauern. An der Westfront zwischen dem flandrischen Ypern und dem französischen Richebourg heißt es wahrscheinlich, starben in den ersten Kriegsmonaten mehr als 500.000 Menschen. Der Frontabschnitt war in der Vorweihnachtszeit die Hölle auf Erden. Bis zum Anbruch von Heiligabend. Am 24. Dezember machte der Krieg für einen Moment Pause. Anstelle von Kanonenfeuer und Schmerzensschreien hallten plötzlich Weihnachtslieder über das Schlachtfeld. Irgendwo stimmte ein deutscher Soldat Stille Nacht an, worauf von französischer und britischer Seite Applaus zu hören war, bevor diese den Klassiker in ihren jeweiligen Muttersprachen ebenfalls zu singen begannen. Wenig später stellten deutsche Soldaten Kerzen auf ihre Schützengräben und bald zog sich eine kilometerlange Lichterkette der Frontlinie entlang. Die Alliierten fürchteten... Ui, da ist aber jetzt jemand böse geworden. Nori ist gut. Fürchteten ob der Lichter zunächst einen Angriff der Deutschen und eröffneten vorsichtshalber das Feuer auf deren Positionen. Das jedoch nicht erwidert wurde. Die Stellungen der Kriegsgegner lagen an einigen Frontabschnitten so nahe beieinander, dass sich die Soldaten Weihnachtsgrüße zurufen konnten. Am nächsten Morgen, als sich der Gefechtsnebel verzogen hatte, sprachen die verfeindeten Soldaten nicht bloß miteinander, sie versammelten sich sogar auf dem Schlachtfeld zwischen den Schützengräben. In Abwesenheit der Generalität missachteten die einfachen Soldaten alle Regeln, beschenkten sich gegenseitig mit Zigaretten oder Schnaps, tauschten Feldabzeichen und spielten Fußball auf dem gefrorenen Boden, wo Stunden zuvor noch gestorben wurde. Richteten Briten und Deutsche ein provisorisches Spielfeld ein, und spielten gemeinsam Fußball. Menschen, die sich tags davor noch nach dem Leben trachteten, spielten fair und halfen sich gegenseitig wieder auf die Beine. Das Spiel dauerte 60 Minuten, bis das deutsche Oberkommando davon Wind bekam und es unterband. Die Deutschen gewannen 3-2, okay. Zu solchen Fußballspielen kam es an der Front zwischen Ypern und Richebourg über die Weihnachtstage mehrmals und an verschiedenen Frontabschnitten. Die Verbrüderung der einfachen Soldaten ging an Weihnachten 1914 gar so weit, dass sich die Lager darauf einigten, Angriffsbefehle der Generäle nur zum Schein auszuführen. Wenig später war der Weihnachtsfrieden aber endgültig zu Ende. Die Soldaten auf beiden Seiten mussten wieder ihren Oberen gehorchen, ihre Gegenüber töten und fürs eigene Land um Ruhm und Ehre kämpfen. Und das finde ich so eine abartig krasse Geschichte. Ich weiß nicht, kanntest du die?
Ja.
Okay. Und also als ich dieses erste Mal gehört habe, dachte ich mir, das kann ja nicht wahr sein. Und ich weiß immer nicht, was ich eigentlich krasser finden soll. Dass die Geschichte einen Anfang hat, nämlich dass die Leute sagen, ich verbrüdere mich. Also ich springe quasi in dieses Vertrauen herein, dass das funktioniert und da wird mich keiner meucheln und erschießen. Oder dass am Ende aufgrund von Befehlen der Oberen dann man sich wieder erschießt. Ich weiß nicht, was ich davon kranker finden soll, weil es zeichnet sich ja so unglaublich ab. Und 2 Dinge würde ich noch kurz dazu sagen. Das eine ist, dieser blöde Spruch, ne, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und der zweite ist, und ich dazu muss man ja sagen, ich selber war ja NATO-Soldat und ich habe ja damit zu tun gehabt und ich glaube ja auch daran, dass Militär sein muss, solange es halt noch böse Menschen gibt und. Natürlich wäre eine Welt ohne Militär schöner, das ist mir auch klar. Dass man sich ja wirklich fragen muss, wie kommen die denn dazu, danach sich wieder gegenseitig, also ja, so gesehen ist es eine Antwort. Ich finde eigentlich das Zweitere schlimmer, dass die quasi den Schritt schaffen, sich zu vertrauen, aber dann nicht in der Lage sind, das zu halten, beziehungsweise aufgrund von Befehlen sich wieder gegenseitig abmurksen.
Müssen, ja. Ja, Ersteres finde ich tatsächlich urmenschlich, dass wir und ein Gedanke kam mir jetzt gerade, als du es gelesen hast, dass da an der Stelle Religion dann mal auch was Gutes hatte. Ist ja vielleicht auch.
Ach so, Weihnachten. Gedanke, oh Gott, daran habe ich noch gar nicht
weil
gedacht.
Weil dieses gemeinsame religiöse Fest das ausgelöst hat und die Stimmung, die dieses Fest eigentlich mit sich bringt und so weiter. Und der Traum wahrscheinlich von allen Beteiligten auch war, das findet jetzt hier so ein Ende und wir müssen da so nicht weitermachen.
Ja, weil man muss sich das ja so vorstellen, Generäle sagen halt irgendwann mal, Schluss da, ihr habt sie nicht mehr, alles wird geschossen und natürlich sagen die ganz unten, vielleicht mache ich nicht und dann heißt natürlich, okay, dann schießen wir dir in den Kopf, aber ja. Auch das muss ja einer tun und dann hat der General halt noch so einen Zwischenbefehlsstand, ne? Dann muss der das tun. Weil das macht zuerst mal in aller Regel wahrscheinlich nicht der General, aber wenn der dann auch sagt, ich mach's nicht, na, dann wird der General die Pistole zücken und dann gut, dann erschieße ich dich. Und es gibt immer noch deutlich mehr Soldaten als Generäle. Das heißt, die müssen einfach sich einig sein und sagen, bevor du, Idiot, uns in den Kopf schießt, machen wir dich kalt. Aber da reicht dann die Schutzbe nicht, ne?
Ja, vielleicht ist es dann aber auch die Gedankenkette, wie geht's denn weiter? Also jetzt beseitige ich den General, habe jetzt erstmal hier vor Ort Ruhe, aber die Folge ist ja, wo gehe ich denn dann hin?
Ja, also das müsste Hause, halt eine Massenbewegung
ja,
werden
aber
natürlich.
Nach Hause, also nach Hause kann ich ja nicht, da bestehe ich ja auch vom Kriegsgericht oder werde von Feldjägern.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn jetzt eine ganze Armee bestehend aus 40.000 Soldaten, die werden nicht alle vom Kriegsgericht erhängt.
Ja,
das wird nicht klappen.
Ja, und dann kommt vielleicht auch noch die Idee, warum machen wir das alles? Und dann gibt es vielleicht sowas Kollektives von, aber geht es nicht darum, auch das Vaterland irgendwie zu verteidigen?
Das Ehre und Ruhm, ne, wie es am Ende stand.
Ja, also lauter solche Sachen. Ich bin da überhaupt kein Experte für, aber was dann weniger den Einzelnen als die Masse, ich glaube, da geht es tatsächlich auch um Massenpsychologie, was da eigentlich wirksam ist.
Ja, weil gerade der Erste Weltkrieg war ja extrem geprägt von Euphorie und Nationalstolz. Und also da gibt es ja wirklich diese Heerscharen an Menschen, die sich ja freiwillig zum Krieg gemeldet haben und so. Das war ja noch krasser als beim Zweiten, glaube ich. Ich wollte es eigentlich auch nur vorlesen, weil ich finde, das ist eine sehr schöne Geschichte, die man gehört haben sollte, in der Hoffnung, dass jetzt nicht alle sagen, gähn, kannte ich schon.
Das erinnert mich auch an die Serie Band of Brothers. Mhm. Ja, die haben wir ja schon ein paar Mal geguckt.
Zweimal.
Da gibt es ja auch eine Szene, die das aufgreift, vermutlich. Mhm. So,
auch im Schnee, ne?
Im Schnee, im Winter, ja. Dann auch so eine Annäherung stattfindet, die dann auch wieder leider endet.
Ja. Mhm. Müssen wir auch unbedingt nochmal gucken.
Vielleicht die Verarbeitung dieser Anekdote.
Bevor wir jetzt aber Stunde 3 so nur traurig enden, habe ich eigentlich noch ein sehr, glaube ich, noch ein lustiges Thema. Und zwar haben wir beim letzten Mal ja gesagt, dass wir mit unserem Gericht da und diesem Herrn W. ja zu tun haben. Und ich frage mich schon, eigentlich so seit 3 Jahren, seit das Ganze so ein bisschen angefangen hat, ich würde mir gerne, da brauche ich jetzt juristischen Rat, Monique.
Oh nein.
Ich würde mir gerne ich würde mir gerne einen richtig bösen, fiesen, lustigen Spruch ausdenken, der mir aber gleichzeitig nicht quasi mich vor den Kadi bringt. Also verstehst du, was ich sagen will?
Du bist sozusagen der Danger, denn
ich möchte
des
ihm
Immobilien-Zwists.
Ja. Ich würde ihm sowas halt an den Kopf werfen wie, sie sind ein lächerlicher Pinguin und nur weil sie einen Anzug tragen, bleiben sie ein lächerlicher Pinguin. Ich weiß, ich glaube, für lächerlicher Pinguin kriegt man jetzt vom Richter keinen auf den Deckel.
Aber du kriegst vielleicht einen Werbevertrag von Ferrero.
Aber ich würde mir gerne so einen Satz zurechtlegen, weil in dem Augenblick, wo wir den Fall gewinnen oder verlieren, ich glaube, vor allem, wenn man verlieren, würde ich ihm das gerne an den Kopf werfen. Aber in der Spontanität wird man das nicht einfach. Ich muss das vorbereitend mir zurechtlegen. Mhm. Dass dann, bevor er dann rausgeht oder an mir vorbeiläuft, ich ihm dann diesen lächerlichen Pinguin-Vorwurf machen kann.
So eine nicht strafbare Beleidigung.
Genau, weil ich will das ja im Gerichtssaal tun. Mhm. Und dann ist ein Richter, der hört das ja, da wäre es schlecht, wenn ich sage, ja, Arschloch oder sowas.
Aber ich glaube, Beleidigungen wurden auf Antrag verfolgt.
Ja gut, den wird er stellen, so wie der drauf ist. Aber da habe ich, aber wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt mit Vorsatz etwas Harmloses sage, aber es ist jedem klar, ich habe mit Vorsatz sagen wollen, dass er eine Schweinebacke ist. Gilt quasi dann der Vorsatz oder nur das Gesprochene? Also Gedanken sind quasi frei.
Es gilt das, was von außen
nicht einfach,
wahrzunehmen ist.
Ja, aber wenn jedem klar ist, ich habe natürlich jetzt genau das gesagt, weil jeder weiß, ja. Pinguin ist nichts Schlimmes, aber alle wussten, ich meine damit natürlich was ganz Schlimmes.
Ja, aber das ist nicht strafbar.
Okay. Gut,
ja.
Also lächerlicher Pinguin also, käme vielleicht durch.
Du kannst sozusagen etwas Harmloses sagen und dann etwas Bösartiges damit verkleiden und die ja. Message kommt an.
Ja.
Das geht, was ja oft nicht geht, das ist ja dann andersrum. Du sagst was Böses
und
sagst
ironisch dann, meine,
haha, das
ja,
war
ja.
Ironie.
Nee, so. Aber ich will es ja andersrum.
Ja, ja, aber deshalb, es lohnt sich dann bei der Sprache sauber
zu bleiben. Und da würde ich mir gerne was, also quasi so eine nette, klingende, üble Beschimpfung. Mhm. Die wollte ich mir noch irgendwie zurechtlegen. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das wird ja nicht so schnell passieren jetzt, als der zweite Fall.
Aber vielleicht bedroht er dich dann wieder im Gerichts.
Ja, liebe Leute, also die Monique, also es war nicht er, um da korrekt zu bleiben, es war der andere, sein Handlanger, der hat mich quasi versucht zu bedrohen.
Ach tatsächlich, das habe ich schon wieder
vergessen. Der M. Mhm.
Der M.
Der M hat das versucht.
Die Stadt sucht einen Mörder.
So halblaut im Treppenhaus vom Gericht hat
das
er mir.
Das ist übrigens dieses... sehr elegante Gerichtsgebäude, wo schon Liebling Kreuzberg durchgestiefelt ist.
Genau, und ist das nicht auch das Gebäude, wo was auch bei Berlin, Babylon Berlin benutzt wird? Also zwischenzeitlich mal
Ja, auch.
Glaube ich auch.
Also es ist einfach eine tolle Kulisse.
Ja. Das ist auch das mit dem tollen Decke, ne? Wo die Decke so schön bemalt ist. Mhm. Naja, genau, da hat er mir auf dem Weg im Treppenhaus so halblaut, als er gesehen hat, ich bin kurz alleine, mir ja angedroht, ob ich denn wirklich mein finanzielles Waterloo eigentlich hier weiter betreiben möchte, weil er hat alle Mittel, um mich dahin zu treiben. Mhm. Aus Rache quasi. Mhm. Ich habe da einfach laut gerufen, warum bedrohen Sie mich? Sie dumme, nein, das habe ich natürlich nicht gesagt. Also das mit dem Bedrohen schon, mit der dummen Sau nicht. Okay, das heißt,
wir sind ja schon beim Pinguin.
Wir haben eine Mission, wir suchen uns eine Witzigkeit mit dem Pinguin. Mhm. Okay, dann würde ich doch sagen, ganz zum Schluss kommt ja noch, hast du uns noch mal was gespielt? Da haben wir noch einen kurzen Jingle aufgenommen. Das kommt noch ganz zum Ende. Aber ich denke, wir sind wieder bei einer Stunde 7, scheint so unser Standard zu werden. Das ist das dritte Mal, glaube ich. Dann können wir, glaube ich, an dieser Stelle auf Wiedersehen sagen. Oder hast du noch irgendwas?
Nein.
Nee, dann,
außer
ich,
Hunger
können wir
und Abendessen.
Nee, wir essen.
Gibt es jetzt nichts mehr.
Genau. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Egal auf welchem Portal, irgendwo Hauptsache ein Abonnement für uns. Das wäre ganz toll. Ihr findet uns auch bei Instagram unter bkk-podcast. Wir freuen uns auf das nächste Mal.